Norwegen ist ein teures Reiseland. Das hast du sicherlich vielleicht auch schon im Zusammenhang mit der Schweiz gehört, denn das sind irgendwie die beiden Länder in unserem europäischen Raum, die immer wieder als die teuersten Länder bezeichnet werden. Es ist aber so, dass du in Norwegen auch viele Möglichkeiten hast, richtig viel Geld zu sparen. Wenn du die Möglichkeiten dann annimmst und auch ein bisschen beachtest, dann wird der Urlaub gar nicht so teuer, wie du denkst. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Erst einmal herzlich willkommen zum Freiberg-Podcast. Hier geht es um Abenteuer in Norwegen, das Leben hier oben im hohen Norden und Reisen mit und ohne Wohnwagen. Und ich weiß, dass viele von euch daran interessiert sind, mal eine längere Zeit in Norwegen zu verbringen oder auch schon ihren Urlaub geplant haben. Für viele aber auch immer wieder der Punkt dabei ist, das wird ganz schön teuer. Aber ich habe gute Nachrichten für euch, weil ich finde, dass das Land wirklich viele Möglichkeiten bietet, dass ihr hier richtig gut Geld sparen könnt. Und deswegen schauen wir da heute mal drauf und gucken, wie wir eure Urlaubskasse nicht ganz so schnell schmälern. Erstmal generell ist der Kurs von Euro zur norwegischen Krone immer wieder wichtig und aktuell sieht es eigentlich optimal aus. Also ich lese auch immer wieder, es lohnt sich gerade eigentlich in Norwegen ein Haus zu kaufen. Ja, es ist tatsächlich so, weil die norwegische Krone ganz schön geschwächelt hat. Mittlerweile hat sie sich wieder ein bisschen erholt, aber sie liegt immer noch bei über 11. Das heißt, dass 11 norwegische Kronen gerade ungefähr 1 Euro sind. Um mal zum Vergleich zu sagen, im September waren das 10, also als wir hierher gekommen sind, so Ende letztes Jahr waren es immer noch 10 und zwischenzeitlich waren wir sogar schon bei 12 und das macht auf eine größere Geldmenge natürlich auch sehr viel aus. Der erste Tipp ist ganz simpel und bezieht sich auf die Reisezeit. Wie auch in anderen Ländern bietet es sich an, außerhalb der Hauptsaison zu reisen, wenn ihr in der Hauptsaison nicht unbedingt reisen müsst. Da spart ihr zum einen bei den Fähren, aber ihr spart auch oft bei den Unterkünften. Es ist nicht so, dass es immer günstiger ist in der Hauptsaison, aber generell kann man das schon beobachten, gerade wenn man auch so auf Campingplätze und so weiter schaut. Da sind die Preise in der Hauptsaison deutlich höher, weil ja auch die Nachfrage einfach höher ist. Wenn ihr also könnt und es euch wettertechnisch nicht stört, könntet ihr auch in der Nebensaison reisen. Es ist jetzt aber nicht so, dass die Hauptsaison überall proppevoll ist und man deswegen da nicht reisen sollte. Nur, dass man das im Hinterkopf hat, wenn man sich dafür entscheidet, also wenn man vielleicht low-budget reisen will, dann vielleicht eher früher im Sommer oder ein bisschen später. Mit der Gefahr, dass das Wetter dann vielleicht nicht mehr ganz so gut ist und vielleicht auch schon auf den Herbst umschlägt. Vergesst dabei auf jeden Fall nicht die Sonnenbedingungen und auch die Wetterbedingungen, die zu den Zeiten vor Ort herrschen. Also ich würde da immer so ein bisschen auf die Wettermodelle gucken. Also das machen wir auch, wenn wir irgendwo hinfahren, wo wir noch nie waren. Und einfach schauen, was ist denn so die Durchschnittstemperatur, wie viel Regen wird fallen, wann geht die Sonne auf, wann geht die Sonne unter. Nicht, dass ihr am Ende überrascht seid, weil die Tage im Herbst schon ziemlich kurz sind. Und beachtet auch, solltet ihr mit Auto fahren, mit Wohnmobil, Wohnwagen und so weiter, wenn ihr im Herbst noch kommt, wie lange wollt ihr bleiben und besteht die Gefahr, dass in dieser Zeit schon Schnee fällt, dann dürft ihr da nicht einfach mit Sommerreifen unterwegs sein, dann müsst ihr ja mindestens Schneeketten dabei haben oder habt ihr eine Bereifung, die wirklich für die Jahreszeit geeignet ist. Der zweite Punkt, wo ihr richtig Geld sparen könnt, sind die Lebensmittel. Denn auch wie in Deutschland ist es in Norwegen so, dass einige Supermärkte sehr günstig sind und andere Supermärkte sehr teuer sind. Und wenn man das nicht weiß und immer in den teuren zufälligerweise geht, dann wundert man sich vielleicht, dass die Lebensmittel dann oder der Einkauf dann doch schon etwas teurer ausfällt, beziehungsweise deutlich teurer, als man es gewohnt ist. Man sagt eigentlich, dass im Süden die Lebensmittel günstiger sind als im Norden. Wir sind jetzt aber ja gerade erst wiedergekommen von unserer Reise durch Norwegen und wir waren dadurch, dass wir gecampt hatten und keine Kühlkapazitäten hatten, waren wir sehr oft nur sehr wenig einkaufen und dadurch haben wir in verschiedensten Regionen eingekauft und ich bin ehrlich, mir ist es nicht stark aufgefallen, dass es im Süden günstiger ist. Ihr habt im Süden mehr Möglichkeiten, zum Beispiel auch mal auf Höfen einzukaufen oder am Straßenrand günstig irgendwelche Beeren zu kaufen und solche Geschichten. Aber so, dass im Supermarkt, da ist es mir nicht wirklich aufgefallen, dass es günstiger ist. Also ich habe da gerade so bei Gemüse und solchen Geschichten sehr drauf geachtet und das waren jetzt auch die Preise, die wir hier oben hatten. Zu den einzelnen Supermärkten. Am teuersten wird immer der Menü genannt. Das ist wie so ein auch so ein bisschen feinkostmäßig. Also die haben auch schon sehr spezielle Sachen. Das sind meistens sehr große Läden. Also das ist so mit der teuerste Supermarkt, den es eigentlich gibt. Danach oder mit dabei sind auch Martkroken, Bünpris und Joka. Das sind eher kleine Supermärkte, die generell teurer sind, weil sie oft auch nicht nur in Städten sind, sondern oft in entlegeneren Gebieten, sage ich mal. Also zum Beispiel auf einer Insel wie hier oder in kleinen Dörfchen, also wie so ein, früher wie so ein kleiner Konsum, der irgendwie alles abdeckt. Also die sind schon echt super ausgestattet, aber die sind generell teurer und haben jetzt nicht bessere Produkte als andere Supermärkte. Als nächstes kommen dann die Coop-Läden und von den Coop-Läden, da gibt es verschiedene. Da ist der, der immer als der teuerste bezeichnet wird, der Coop Ups, also Coop Ops geschrieben. Und darunter kommt dann unter anderem Coop Extra. Und die günstigsten Läden sind eigentlich so Kiwi und Rema Thyssen, also Rema 1000 geschrieben. Das sind quasi so Discounter. Ich würde es eigentlich fast vergleichen. Also in Deutschland kennt man das ja auch irgendwie Netto, Aldi, Lidl. Das ist alles so ein bisschen günstiger, während zum Beispiel Rewe und Edeka etwas weiter oben sind. Und so könnt ihr euch das in Norwegen letztendlich auch vorstellen. Also wenn wir es jetzt nochmal durchgehen. Teuer ist Menü, Bündpris, Joka, Mordkrucken, Coop Ups. Und dann kommen die günstigeren, sind eher Coop Extra, Kiwi und Rema Thyssen. Was auch günstig ist, sind internationale Läden oder so Asialäden. Die findet man aber meistens nur in größeren Städten und jetzt nicht irgendwie unterwegs in kleinen Dörfchen. Die Statistik über die Lebensmittelpreise, die ist auch aus Norwegen. Hundertprozentig kann ich sie aber nicht bestätigen, weil ich auch im Rema Thyssen schon Lebensmittel gekauft habe, die im Coop Ups günstiger sind. Und ich glaube, dass es manchmal damit zusammenhängt, es gibt große Rema Thyssen und kleine Rema Thyssen. Und ich habe das Gefühl, wenn die kleiner sind oder wenn die sehr klein sind, dass sie dann zum Teil eher die teureren Produkte in ihr Regal stellen als die günstigeren Produkte. Und dass man dadurch nicht besser kommt oder ja sogar schlechter kommt. Was auch viel ausmacht, sind die Angebote generell in Norwegen, sei es im Supermarkt oder sonst da woanders. Ich finde, die sind viel intensiver als in Deutschland. Also es lohnt sich noch viel, viel mehr hier im Angebot zu kaufen. Und deswegen kann man auch darauf achten, auch wenn man nur einen kurzen Zeitraum da ist. Wenn ihr das mal online suchen wollt, dann wird das geschrieben Kunde-Avis, also wie Kunde und dann AVIS, also Kunde-Avis. Das sind quasi die Angebotsprospekte und dann schreibt man einfach nur den Supermarktnamen dahinter, also sagen wir jetzt mal Rema Thyssen, und dann findet ihr darunter das Angebotsprospekt vom Rema Thyssen. Ihr solltet euch darauf gefasst machen, dass die Lebensmittelauswahl generell schon schlechter ist als in Deutschland. Man kann es immer noch nicht wegreden, auch wenn sich das, finde ich, schon gebessert hat. Auch so die Ausstattung der kleineren Läden ist, finde ich, eigentlich richtig gut geworden. So über die Jahre, wenn ich das jetzt beobachte, wo wir immer mal da waren, hat sich schon einiges getan. Und ja, auch so das, die Bio-Auswahl ist, glaube ich, auch schon deutlich größer geworden. Aber das hängt noch sehr, sehr hinterher. Also auch was jetzt vegane, vegetarische Produkte angeht und so Aufstriche. Bioprodukte sind hier generell sehr teuer. Also ich sag mal so, diese Konserven wie passierte Tomaten und solche Geschichten, die sind jetzt nicht mal so teuer, aber Obst zum Beispiel ist und Gemüse in Bio-Qualität ist schon ziemlich, ziemlich teuer, wahrscheinlich mit Ausnahme der Kartoffeln und wenn es halt im Angebot ist. Aber ansonsten muss man da mit deutlich größeren Preissprüngen rechnen als die, die man in Deutschland hat. Früher war das so, dass wenn wir nach Norwegen gekommen sind, aber auch nach Dänemark gekommen sind oder Schweden, unser Auto richtig vollgepackt haben mit ganz vielen Lebensmitteln, die wir so alltäglich essen. Das würde ich jetzt nicht mehr machen oder das machen wir auch nicht mehr, wenn wir uns oder die Dinge, die wir uns aus Deutschland mitnehmen, das sind dann eher spezielle Dinge und das sind Dinge, wo wir wissen, dass sie hier entweder sehr teuer sind, dass sie von der Qualität nicht so gut sind oder dass es davon hier nicht so viel Auswahl gibt. Aber ich sag mal jetzt so, wegen Mehl oder Nudeln und solchen Geschichten muss ich jetzt nicht unbedingt aus Deutschland mein Auto vollpacken und dafür auf andere Dinge vielleicht verzichten. Solltet ihr in einer Stadt sein oder in der Nähe von einer Stadt, könnt ihr auch einfach mal gucken generell, ob ihr bei Too Good To Go was findet. Vielleicht kennt ihr die App, also die könnt ihr euch aufs Handy runterladen. Ich glaube, man kann auch am Laptop gucken, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher, ob man darüber bestellen kann. Und dort können sich quasi Gastronomien und Läden anmelden und können sagen, ich habe heute die und die Reste und die würde ich zu denen und dem Preis abgeben. Zum Beispiel, ich glaube, wir haben das mal beim Bäcker gemacht, da hast du dann irgendwie 10 Euro bezahlt und hast Backwaren am Abend abholen können, kurz vor der Schließzeit, im Warenwert von 25 Euro oder solche Geschichten. Also das kann sich auch lohnen, um Geld zu sparen, um Lebensmittel zu retten und das finde ich eine richtig coole Sache, auch manchmal, um einfach verschiedene Dinge so auszuprobieren, weil manchmal sind so Überraschungspakete quasi, wo du nicht genau weißt, was du bekommst, aber so grob halt dasteht, in welche Richtung es gehen wird. Eine Sache, die viele, finde ich, nicht auf dem Schirm haben, aber auf dem Schirm haben sollten, weil es wirklich richtig viel Geld sparen kann und einfach auch perfekt ist, finde ich. Also ich mag das ja so, so sehr gern, wenn man wirklich frische Nahrungsmittel von vor Ort bekommen kann, ob selbst gepflückt oder jetzt von einem Hof, ist die Tatsache, dass ihr in Norwegen sehr viele Beeren und auch Pilze in der Natur findet, die ihr frei zur Verfügung sammeln und verzehren könnt. Wir haben es auch so gemacht, zum Beispiel 2021, weiß ich noch genau, wo wir unterwegs waren, da waren wir an einem Tag spazieren, so am Campingplatz entlang, also weiter hinten hoch, so ein bisschen in den Berg rein. Und da habe ich gesehen, dass dort übelst viele Blaubeeren wachsen. Und da bin ich am nächsten Morgen quasi vor dem Frühstück einfach noch 5 bis 10 Minuten dahin und habe mir meine Blaubeeren gesammelt und dann gab es frische Blaubeeren zum Frühstück. Ich meine, Blaubeeren ist der Klassiker, es gibt aber noch viel, viel mehr Beeren hier oben, die hier wachsen. Also wenn ihr euch damit beschäftigen wollt und darauf Lust habt, dann macht das auf jeden Fall. Klar muss die Zeit der Saison passen, aber generell habt ihr da richtig viele Möglichkeiten. Bei Pilzen genauso. Bei uns hier wachsen richtig viele Pfifferlinge, aber es wachsen auch ganz viele andere Pilze, die wir auch aus unseren Gegenden kennen. Darüber hinaus gibt es noch viele Wildpflanzen, viele Wildkräuter und viele davon kennt ihr auch aus Deutschland, zum Beispiel die Brennnessel, zum Beispiel Löwenzahn, zum Beispiel Sauerampfer. Also es gibt ganz viel, was ihr hier sammeln und essen könnt, was es auch in Deutschland gibt. Also wenn ihr für sowas offen seid, dann findet ihr da auch viele Zutaten, zum Beispiel für einen leckeren Wildkräutersalat oder für die Ergänzung vom Salat. Auch Algen, also viele Algen, die man hier in der Natur findet, die kann man auch essen. Also ja, auch das wäre eine Option, wenn euch das interessiert und ihr dafür offen seid. Kommen wir jetzt zu einem Thema, das ja euch ziemlich viel kosten kann in Norwegen und wenn ihr das ein bisschen reduziert oder auf gewisse Dinge achtet, auch wirklich Geld sparen könnt und das ist das Essen gehen. Also Essen gehen ist generell, finde ich, in Norwegen nicht so wirklich üblich. Und deswegen findet man auch eigentlich in abgelegeneren Orten nicht so richtig Restaurants. Also Cafés ja, aber so richtig gute Restaurants, also ist eher schwierig. Was wir bis jetzt so festgestellt haben, ist das meiste wirklich nur in der Stadt gut. Und das außerhalb, ja, das sind dann vielleicht Pommes und Burger, aber jetzt nicht, total tolle heimische Küche oder solche Geschichten. Und das Essen ist, wie gesagt, sehr, sehr teuer. Also Essen gehen ist wirklich ein teurer Spaß und auch die Getränke sind teuer. Vor allem die alkoholischen Getränke. Wenn ich kann, würde ich darauf immer verzichten, weil zum Beispiel ein Leichtbier, beispielsweise so ein Glas 0,5 Liter, kostet dann schon locker über 10 Euro. Und ja, Cocktails und so weiter sind auch nicht günstig und dann immer auch in kleinen Portionen, aber auch andere Getränke finde ich generell, ja, es ist einfach generell teuer, wenn wir essen geht, also das Essen und die Getränke. Aber eine Sache, die ich ganz gut finde in vielen skandinavischen Ländern, ist, dass man Leitungswasser bekommt. Manchmal bekommt ihr das in einer Karaffe an den Tisch. Also ihr könnt davon auch eigentlich so viel trinken, wie ihr wollt. Das ist denen völlig egal. Die füllen euch das auch gerne auf, wenn ihr fragt. Oder es gibt so eine Wasserspender, sage ich mal, manchmal auch mit so Zitrone drin und solchen Geschichten, wo ihr euch das Wasser abfüllen könnt. Manchmal gibt es sogar kostenlos Tee. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also das haben wir auch schon erlebt. Und damit, finde ich, kann man richtig viel Geld sparen, weil wenn man einfach nur das trinkt, anstatt sich dann noch eine Cola für 5 Euro zu holen, ein kleines Glas, dann ja, macht das, finde ich, auch schon was aus, gerade wenn man jetzt irgendwie in der Familie unterwegs ist oder so. Und wir hatten auch schon das Glück in Trondheim zum Beispiel, dass wir an einem Montag essen waren und da war vegetarischer Montag, das heißt, auf alle vegetarischen Gerichte waren irgendwie 25% Rabatt. Und dann haben wir zu zweit für 30 Euro jeder Burger mit Pommes gegessen und noch jeder halt Leitungswasser dazu. Und das fand ich voll in Ordnung. Also das ist ja nicht viel. Aber generell die normalen Preise sind halt schon nochmal deutlich, deutlich höher. Selbst wenn ihr nur an der Tankstelle jetzt was essen wollt oder in so einem kleinen Taco-Laden. Also das ist das, was wir manchmal machen, wenn wir einkaufen sind. Und es ist so ein Einkaufscenter, Amphi, die gibt es auch an ganz vielen anderen Orten, Amphi-Einkaufszentren. Und da gibt es oft so einen Taco-Laden drin, wo ihr euch also quasi Wraps bestellen könnt oder auch belegte Baguettes mit irgendwelchem Zeug drauf. Und das ist super frisch und kostet halt verhältnismäßig wenig. Also ich glaube, der vegetarische Wrap kostet da so 7 Euro oder sowas. Also das ist nicht viel im Verhältnis. Ist jetzt nichts, was einen großen Kerl wirklich satt stellt, sage ich mal. Und selbst für mich ist es jetzt, ja, es ist eine okay Mahlzeit, aber es ist jetzt nicht wirklich ja, langanhaltend sättigend. Und ja, das wäre so eine Option. Oder viele kaufen halt wirklich auch an den Tankstellen. Also die Tankstellen haben ja halt so ein bisschen auch eine andere Funktion. Es ist so, dass du ja viele Tankstellen hast, wo du gar keine Bedienung hast oder wo du nur mit Karte zahlen kannst und das halt an diesem Automaten machst. Und die Tankstelle selbst innen drin, wenn dann eine da ist, dann ist es eher wie so ein Minishop mit allem möglichen Krams, mit Chips, mit Süßigkeiten, mit Getränken. Und vor allem auch kannst du da Pölse kaufen, kannst dort Burger kaufen, auch vegetarische Burger. Die kosten aber auch so um die 15 Euro. Also es ist jetzt nicht so, dass du da jetzt für 6 oder 8 Euro einen Burger bekommst. Genau, so viel glaube ich zum Essen. Also das würde ich mir möglichst sparen und möglichst ein bisschen reduzieren, um Kosten zu sparen, wenn du das dann nötig hast. Das nächste, was mir eingefallen ist, ist die Unterkunft. Das haben wir auch jetzt wieder auf unserer Tour gemerkt. Der nächste Punkt, der mir so eingefallen ist, ist die Unterkunft. Bei der Unterkunft hängt es ja erstmal davon ab, wo ihr überhaupt seid. Also seid ihr im Norden, im Süden, seid ihr in den Städten, seid ihr eher abgelegen. Generell ist, glaube ich, das Abgelegenere immer das Günstigere. Auch im Norden haben wir teure Gebiete, zum Beispiel, wenn du an den Nordkap denkst. Also ich glaube, da war es auch relativ teuer. Und Tromsø zum Beispiel. Also Tromsø ist ja eh eine super teure Stadt, auch zum Leben. Und da bezahlt ihr natürlich etwas mehr, wenn ihr da direkt an den Hotspots sein wollt. Wenn ihr aber sagt, nee, ist mir nicht so wichtig oder ich kann auch ein bisschen außerhalb stehen oder wohnen, dann könnt ihr da richtig viel Geld sparen mit. Es gibt zum Beispiel auch bei den Campingplätzen Riesenunterschiede, selbst im gleichen Ort. Also das haben wir auch schon gemerkt, dass man dann mit Zelt bei dem einen Campingplatz 150 Kronen bezahlt, während man bei dem anderen 300 Kronen bezahlt. Also doppelt so teuer. Da würde ich also auch immer ein bisschen auf den Preis gucken. Wir machen das schon. Also wir schauen erst, was gefällt uns und dann gucken wir, was die Optionen sozusagen kosten und wägen das auch so ein bisschen ab. Auch von der Ausstattung vom Campingplatz, weil es heißt nicht immer nur, weil ihr 150 Kronen zahlt, dass der Campingplatz schlecht ausgestattet ist. Wir hatten jetzt auf der Rücktour wieder einen Platz für 150 Kronen. Da haben wir gesagt, den werden wir uns auf jeden Fall merken und da kommen wir mit Sicherheit öfter hin, weil zum einen war die Besitzerin super nett. Es war einfach eine perfekte Lage. Man hat den Sonnenuntergang gesehen. Die Sanitäranlagen waren einfach, aber sie waren super sauber und gepflegt und der ganze Platz hat einfach richtig was hergemacht und das für 150 Kronen. Also da haben wir schon auf Plätzen gestanden, wo wir über 300 bezahlt hatten und nichts Besseres hatten. Von daher lohnt es sich echt zu gucken. Und bei den Übernachtungen, wenn ihr jetzt irgendwie in Hotels und sowas seid, da kann ich euch nicht ganz so viel empfehlen, weil wir das einfach bisher noch weniger gemacht haben. Was ich recherchiert habe, ist, wenn ihr zum Beispiel von Freitag bis Montag bleibt, dass ihr günstigere Konditionen oft in Hotels bekommt. Also wenn man mehrere Tage halt bucht, dass man dann so Sonderangebote bekommt. Und was wir auch schon hatten, ist, dass wir Airbnbs gebucht haben und da hatten wir auch mal geguckt nach Leuten, die ihr Airbnb so die ersten Male vermieten, weil dann machen die das oft ein bisschen günstiger und dann schreibt man eine Bewertung dafür und so. Und da haben wir auch schon richtig günstig ein Airbnb in Trondheim gehabt. Also ich glaube, da haben wir 65 Euro die Nacht bezahlt und das ist ja wirklich richtig, richtig wenig für da zentral in der Stadt gelegen. Ein frisches, neues, top eingerichtetes Airbnb. Also das war echt cool. Ihr könnt aber auch in Jugendherbergen übernachten, in Ferienwohnungen auf Bauernhöfen. Also da kommt man häufig günstiger. Und es gibt auch die DNT-Hütten. Wenn ihr darüber euch mal ein bisschen informieren wollt, könnt ihr mein Video gucken zum Thema Ut.no und den DNT-Hütten. Da geht es genau darum, wie ihr solche Hütten, also das ist vom norwegischen Tourismusverband, da sind das quasi so Wanderhütten, aber auch zum Teil relativ weit unten gelegene, einfach schöne Hütten, wo man übernachten kann. Und die kriegt man beim DNT, wenn man da Mitglied ist, viel, viel günstiger und es kann sich echt richtig, richtig auszahlen für euch. Wenn ihr campen wollt, solltet ihr vielleicht auch mal überlegen, ob ihr euch so eine Campingcard holt oder auch so eine ADAC-Card, um da noch ein bisschen zu sparen. Kostenlos könnt ihr in Norwegen aber auch übernachten und das bezieht sich wiederum aufs Freistehen und aufs Wildcampen. Also mit Zelt dürft ihr ja wildcampen. Dafür habe ich euch auch schon ein Video gemacht, was ihr bei mir findet, wo es darum geht, was ist erlaubt und was sind die Regeln. Also generell 150 Meter muss man von einem Haus entfernt sein und nicht jetzt irgendwie auf einem Privatgrundstück von einem Haus sein, sondern ja eher abgelegen und ruhig, wo man wirklich niemanden stört und jetzt auch nicht innerhalb irgendwelcher Zäune ist oder solche Geschichten. Also auf dem Berg ist das, ist das Perfekte, einfach hochwandern, Zelt aufbauen und genießen. Oder aber ihr wollt freistehen mit Wohnmobil, Wohnwagen, das geht auch, das ist auch gestattet auf jeden Fall mit Wohnmobil. Wir haben aber auch schon einige Norweger mit Wohnwagen stehen sehen. Also auch das scheint überhaupt gar kein Problem zu sein, wenn man dann einen vernünftigen Platz dafür findet. Und da könnt ihr zum Beispiel die App Park4Night nutzen. Wir nutzen die ganz gern. Wir haben da auch die Premium-Mitgliedschaft, womit wir dann sozusagen alle Orte sehen. Da gibt es nicht nur kostenlose Plätze, muss man ein bisschen darauf achten, sondern auch so private Plätze, wo ihr übernachten könntet oder kleinere Campingplätze und auch ganz normale Campingplätze. Da könnt ihr aber richtig gut auch sehen, was es halt kostet. Und ich kann auch empfehlen, solche kleineren Plätze mal anzufahren, wenn ihr darauf Lust habt. Das haben wir auch schon gemacht. Da kommt man häufig günstiger weg und hat trotzdem noch Sanitäranlagen und solche Geschichten. Und es ist auch so ein bisschen persönlicher und ein bisschen kleiner. Und trotzdem hat man so einen, ja, einen richtigen Platz, wo man sich auch sicher fühlt. Und das ist echt eine gute Option. Also das kann ich euch nur empfehlen. Ihr könnt aber auch einfach irgendwo anhalten, weil es ist bei uns jetzt auch so gewesen, wo wir durch Norwegen gefahren sind. Wir haben so viele tolle Spots gefunden. Ich habe mir auch einige gemerkt auf der Karte. Also einfach fahren, gucken, was könnte sich anbieten. Und solange kein Verbotsschild dasteht, denke ich, wird euch auch niemand deswegen anmachen. Und es würde auch keine Probleme geben. Die Norweger selbst lieben das Freistehen ja auch. Und das ist immer das Gute. Der nächste Kostenpunkt sind Maut und Fähren. Das solltet ihr echt im Blick behalten, wenn ihr durch Norwegen fahrt. Weil viele nicht so ganz auf dem Schirm haben, dass auch einiges an Maut auf sie zukommen kann. Man kann es auch online mit so Tools berechnen lassen, wie viel Maut auf der Strecke anfällt. Mit Google Maps könnt ihr ja auch mautfrei fahren. Also oben, wenn ihr Google Maps am Handy öffnet, habt ihr oben rechts drei Punkte und darüber könnt ihr über die Optionen einstellen, dass ihr mautfrei fahren wollt und fernfrei fahren wollt. Das bietet sich aber nicht immer an, weil manchmal ist es so, dass ihr mit der Fähre so viele Kilometer spart, dass es sich wirklich rechnet, die Fähre zu bezahlen. Und bei uns war es jetzt zumindest auch so, dass wir im Süden mautfrei gefahren sind und wir mussten trotzdem Maut zahlen. Also es heißt ja auch Maut vermeiden und nicht mautfrei fahren. Ich denke, die haben das schon so schlau gemacht, damit sie sich da nicht irgendwie verpflichten, dass die Strecken dann auch wirklich komplett mautfrei sind. Aber prinzipiell umfährt man damit einige Mautstationen. Viele der schönen Küstenstraßen sind allerdings mit vielen Fähren. Also da könnt ihr das selten umgehen oder es ist zumindest nicht wirklich effizient, das zu umgehen. Und für die Maut wollte ich euch noch sagen, da würde ich euch empfehlen, auch nicht in dieser Pendlerzeit, ich weiß gar nicht, quasi in der Zeit zu fahren, wo die Straßen am vollsten sind. Also früh morgens, wenn alle auf Arbeit fahren und dann ist es, glaube ich, nochmal ein Zeitraum meistens, also in Oslo ist es zwischen 15 und 18 Uhr, wo ihr am meisten Maut bezahlt. Denn in vielen Städten ist es so, dass ihr Maut bezahlt, je nachdem zu welcher Zeit ihr in die Stadt reinfahrt und rausfahrt und wie lange ihr euch da drin aufhaltet. Von daher kann es sich auch manchmal lohnen, bei den großen Städten das Auto draußen zu lassen und damit öffentlichen Verkehrsmitteln reinzufahren, wenn man sich so viel Maut spart und auch noch Parkgebühren fürs Auto, dass es eigentlich blödsinnig ist, mit dem Auto in die Stadt zu fahren und sich auch so ein bisschen den ganzen Stress anzutun. Eine weitere Methode, wie ihr in Bezug auf Fern- und Maut Geld sparen könnt, ist die Registrierung bei ePass24 und auch der Autopass und der Ferienautopass. So, das ist ein etwas komplizierteres Schema. Das werde ich auch separat nochmal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und viele haben da immer Fragen im Kopf. Um es mal generell zu erklären, die Maut wird in Norwegen automatisch erfasst. Also ihr habt nicht so eine Mautstation, sondern ihr habt einfach nur da oben Kameras, die fotografieren euer Kennzeichen und dann senden die euch per Post die Mautgebühren zu. Das bedeutet aber auch, wenn ihr euch nicht registriert, dass die euch automatisch in die höchste Stufe der jeweiligen Kategorie einstufen. Das heißt, ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, der nach Norwegen kommt, sich bei ePass24 zu registrieren. Ich verlinke das auch nochmal unten drunter. Einfach das Kennzeichen registrieren, es kostet überhaupt gar nichts und dann wissen die quasi eure Daten, eure Größe und so weiter und können euch dementsprechend einstufen. Das, was viele Norweger in ihrem Auto haben, ist noch ein Boombricker. Das ist quasi so ein kleiner Transponder. Den macht man sich vorne oben an die Scheibe. Den kauft man einmal. Der kostet 200 Kronen, also umgerechnet um die 20 Euro. Das ist allerdings auch nur so eine Einlagegebühr. Also solltest du den dann wieder zurückgeben, dann bekommst du das wieder. Und diesen Boombricker machst du bei dir vorne ran und sparst direkt damit Geld bei allen Fährüberfahrten und bei allen Mautstationen. Ich glaube, es sind bis zu 15%. Macht mich nicht darauf fest, das könnt ihr aber alles auf jeden Fall nochmal nachlesen. Und dieser Boombricker, dafür gibt es dann nochmal ein Ding, was man da draufschalten kann, nämlich die ehemals Fährerin-Karte. Falls ihr schon öfter mal in Norwegen wart, habt ihr davon vielleicht schon mal was gehört oder die sogar gehabt. Die Fährenkarte wurde abgeschafft und es gibt jetzt nur noch den Fährenautopass, beziehungsweise es gibt die Fährenkarte noch irgendwie für 5 Fähren oder so in Norwegen, aber deswegen hat sie eigentlich fast keiner mehr, außer die Leute, die gerade an diesen Fähren wohnen. Und der Autopass ist wie der normale Autopass, das ist dann ein Fernautopass, der wird quasi auch auf diesen Boombricker draufgeschalten. Es ist eigentlich ganz, ganz easy und dann spart ihr nochmal 50% bei den Fähren. Also ihr spart dann 50%. Und das macht so viel aus bei einer längeren Reise und vor allem für Wohnmobile und Wohnwegen würde ich das in jedem Fall machen. Ansonsten ärgert ihr euch richtig, richtig doll, weil ihr viel, viel höhere Kosten habt. Die Sache, die ihr beachten solltet, ist, dass ihr das schon 3 Wochen vorher auf jeden Fall bestellen solltet, weil der Boombricker muss ja erstmal zu euch kommen. Ich habe mir sagen lassen, dass es mit der Fähre trotzdem funktioniert, weil bei der Fähre scannen die tatsächlich nur das Kennzeichen, aber bei den Mautstationen funktioniert es nicht, weil bei den Mautstationen wurde der Boombricker dann erkannt. Also sollte quasi der Boombricker nicht rechtzeitig bei euch ankommen, sollte das mit dem Fähren klappen, aber mit den Mautstationen klappt es halt nicht, dass ihr da günstiger wegkommt. Je zeitiger ihr das bestellt, desto besser ist es, finde ich, weil die Liefergebühren, die schwanken sehr, sehr, sehr. Manche haben ihr Teil nach einer Woche und manche warten 5 Wochen lang. Von daher, je schneller, desto besser. Und dann seid ihr auch auf der sicheren Seite. Wer auch nichts bezahlen muss auf den norwegischen Fähren, zumindest auf den ganz normalen kleinen Standardfähren, das sind Fußgänger und Fahrradfahrer. Dementsprechend, wenn ihr mal irgendwo hin wollt, wo ihr dann vor Ort eigentlich direkt an eurem Ziel seid und dann auch zu Fuß gehen könntet oder euch da vielleicht ein Fahrrad ausleiht oder so oder eure Fahrräder einfach mitnehmt, dann könntet ihr euch auch das Auto sparen oder das Fahrzeug sparen und könntet einfach zu Fuß rüber oder mit Fahrrad rüber, könnt ihr mit Öffis fahren, könnt euch wie gesagt was ausleihen, wie auch immer ihr euch das vorstellt. Sollte man, finde ich, im Hinterkopf behalten, weil sich das an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht doch anbietet. Oder ihr steckt, wie gesagt, generell so ein bisschen auf öffentliche Verkehrsmittel um. Da empfehle ich euch die Seite Entur, also E-N-T-U-R. Dort findet ihr ja Reiseplanungen. Also da könnt ihr eingeben, von wo bis wo möchte ich und wie komme ich dahin und könnt dann auch darüber sehen, wie ihr Tickets buchen könnt. Der nächste Punkt, der aus deutscher Sicht fast nicht verständlich ist, sind die Preisunterschiede an den Tankstellen. Also das konnte ich mir am Anfang auch kaum vorstellen, aber es ist so, dass du in einem Ort manchmal 20 Cent Unterschied hast von den Preisen. Also es variiert so, so stark. Wir reden dann nicht mal von 3, 4, 5 Cent, wo ich in Deutschland schon Leute sehe, die deswegen an eine andere Tankstelle halt fahren, sondern von noch viel, viel mehr. Und manchmal sind es auch 30. Also es ist echt krass unterschiedlich, zu welchen Zeiten tankst du, wo tankst du. Leider kann man so richtig gut die Preise nicht sehen. Also man sieht bei Google Maps die Circle K Preise. Also das ist eine Tankstelle sozusagen. Das stimmt aber auch nicht immer hundertprozentig. Und die Apps, die ich kenne, die euch die Tankstellenpreise anzeigen, die funktionieren leider nur mit SIM-Karten aus Norwegen, also mit norwegischen Handynummern, sodass ich euch da aktuell zumindest nichts so richtig empfehlen kann, was gut funktioniert. Wir haben daher immer im Blick, wie sind aktuell die Preise so, wie entwickeln sich die Preise und zu welchen Zeiten fällt auf, dass es besonders günstig ist. Und so tanken wir auch ab und zu halt immer nur so ein bisschen. Es ist auch nicht so, dass es im Süden günstiger ist. Also es sagen auch einige hier oben, habe ich aber auch überhaupt nicht festgestellt. Also im Süden waren genauso Preise, wie sie zum Teil hier oben in Tromsø und drumherum überall so sind. Aber auch im Süden bestätigt sich das gleiche Bild, was ich aus dem Norden habe. Tanke nicht in der Stadt, sondern tanke irgendwo auf einem Dorf oder irgendwo zwischendurch. Weil in der Stadt war es bei uns immer, also kann ich wirklich immer sagen, am teuersten, als wenn du irgendwo zwischendurch selbst an der E-Straße tankst, da war es günstiger. Vergessen solltet ihr auch nicht, dass im Norden oder allgemein in den etwas abgelegeneren Gebieten, auch wenn ihr durch Nationalparks fahrt und solche Geschichten, weniger Tankstellen sind. Also ihr werdet nicht alle 30 oder alle 20 Kilometer eine Tankstelle finden. Also denkt da auch rechtzeitig dran, voll zu tanken. Und gerade im Winter solltet ihr das immer auf dem Schirm haben, dass der Tank noch möglichst hier voll ist. Einfach weil es passieren kann, dass ihr an irgendeinem Pass steht, dass irgendwo ein Unfall ist und ihr nicht weiterkommt, dass ihr vielleicht in Schnee feststeckt. Und dann ist es natürlich sehr, sehr schlecht, wenn der Tank schon fast leer ist. Das, was viele mittlerweile auch täglich brauchen, ist Internet. Und ihr habt das Glück, dass Norwegen zwar nicht in der EU ist, aber auch diese Kondition hat, dass ihr die normalen Tarife, mit denen ihr auch EU-Roaming machen könnt, auch in Norwegen gelten. Also im Normalfall wird euer deutscher Tarif, wenn das mit drin ist, was in den meisten Fällen der Fall ist, so hier gelten wie zu Hause. Das heißt, ihr könnt euer Datenvolumen hier normal nutzen. Solltet ihr allerdings mehr Datenvolumen kaufen, dann müsst ihr euch natürlich Gedanken machen, wie kommt ihr da ran. Zum einen könntet ihr ja Unterkünfte auswählen, die WLAN haben. Da haben wir aber zum Beispiel die Erfahrung gemacht, gerade auf Campingplätzen, dass das WLAN nicht so gut ist, dass es nicht so schnell ist und dass es sich mit Arbeiten dann manchmal ein bisschen schwierig machen lässt. Es gibt auch Märkte bzw. also Supermärkte oder auch Einkaufszentren, die selbst WLAN haben. Die Kandidaten, die man da so auch aus Deutschland kennt, die haben hier auch WLAN, wie zum Beispiel IKEA, H&M, McDonald's, aber auch der Coop, also der Supermarkt, die Supermarktkette, die hat auch oft freies WLAN. Handytarife sind in Norwegen teurer als in Deutschland, also auch die Prepaid Tarife. Ich habe da mal geschaut, was es so für Angebote gibt und meiner Meinung nach ist das beste Angebot immer noch von Telenor. Für knapp 60 Euro bekommt ihr dort unbegrenztes Datenvolumen. Ist zwar keine Telefonie und SMS dabei, aber das deckt ihr ja wahrscheinlich eh schon mit eurem deutschen Netz ab. Und das könnt ihr vor allem gut in Telenor Shops kaufen, weil ja, das ist auch für Ausländer und nicht nur für Leute in Norwegen, weil viele Tarife können Ausländer gar nicht in Anspruch nehmen, weil sie nicht die Identifikationsnummer sozusagen haben, die wir hier in Norwegen haben. Und viele kaufen aber allerdings auch SIM-Karten in Schweden oder in Finnland, wenn sie darüber einreisen, weil es dort günstiger ist und die Konditionen besser sind. Ein weiterer Punkt ist die Anreise. Dazu habe ich ja schon mal einen eigenen Podcast gemacht, wo ich euch die verschiedenen Anreisemöglichkeiten vorstelle. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr mit relativ wenig Budget unterwegs seid oder das Budget möglichst klein halten wollt, dass ihr mal die verschiedenen Fähren vergleicht, verschiedene Anfahrtsmöglichkeiten und dass ihr auch eventuell über die norwegische, dänische oder schwedische Seite der Fährgesellschaft kauft, je nachdem, welche Fährgesellschaft ihr nehmen wollt, also über deren eigene Seite, weil wir da festgestellt haben, dass man viel Geld sparen kann. Und wenn ihr rechtzeitig bucht, dann spart ihr auch nochmal Geld, meldet euch eventuell für Newsletter an. Also dazu erzähle ich mehr in dem Podcast, den ich euch auch noch hier mit verlinke unten drunter. Zwei Punkte habe ich noch für euch und einer davon ist der, den ich besonders an Norwegen liebe und ich weiß, dass ihn viele zu schätzen wissen, nämlich, dass ihr so viel in der Natur machen könnt, ohne dass ihr etwas dafür bezahlen müsst. Sei es das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ihr irgendwelche Beeren sammeln geht, dass ihr wandern geht, dass ihr Skifahren geht, dass ihr angeln geht. Also es gibt so viele Möglichkeiten, was ihr kostenlos hier machen könnt und womit man locker einen ganzen Urlaub füllen kann und richtig eine gute Zeit hat. Und zu guter Letzt ein Punkt, der gerade in den Hotspots und in Städten relevant ist, und zwar Parkplatzgebühren. Gerade in Städten gibt es oft quasi keine kostenlosen Parkplätze. Und ja, ihr müsst einfach so ein bisschen schauen, wo könnt ihr eventuell kostengünstig oder kostenfrei parken? Könnt ihr ein bisschen weiter außerhalb stehen und kostenfrei parken? Fahrt ihr lieber damit Öffis rein? Weil die Parkplatzgebühren sind nicht gerade gering. Und wenn ihr kurz parken wollt, dann empfehle ich euch, nicht diese App zu nutzen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ihr wisst bestimmt, diese rosa Park-App, wo man mit der Uhr einstellt, wie lange man da ist. Denn ich habe festgestellt, dass es an den Automaten in Norwegen zumindest günstiger ist, als wenn du an dieser rosa Parkuhr das machst. Und du brauchst jetzt auch nicht unbedingt Münzen, weil du kannst meistens mit Karte zahlen am Automaten. Weil nicht diese Standardgebühr anfällt. Also weißt du, wenn du nur kurz parkst, bezahlst du eine Standardgebühr und dann eine kurze Parkgebühr. Und das ist so teuer, dass es viel, viel teurer ist, als wenn du einfach an diesem Automaten, da kannst du selbst eine halbe Stunde mehr nehmen und es kostet weniger. So ist es zumindest hier bei uns immer gewesen. Und wir gucken gerne auch bei Park4Night nach kostenlosen Parkplätzen, auch wenn die App eigentlich dafür ist, Übernachtungsplätze zu finden. Aber der Fokus liegt ja auch bei der App darauf, viele Übernachtungsplätze zu finden, wo man frei stehen kann oder kostenlos stehen kann. Und oft sind da auch Plätze angegeben, wo Wohnmobile parken können in der Nacht oder auch am Tag nur. Und das halt kostenlos oder mit Parkgebühren. Und das finde ich richtig gut, weil man darüber, finde ich, viel besser suchen kann als beispielsweise über Google Maps, weil da werden einem meistens ja nur die großen Parkplätze angezeigt und jetzt nicht, wenn du in irgendeiner Querstraße einfach stehen kannst. Und damit habe ich alles von meiner Liste abgehakt, was mir so eingefallen ist, wo ihr großes Sparpotenzial habt oder wo ihr darauf achten könntet, um ein bisschen günstiger wegzukommen beim Norwegen-Urlaub. Ich glaube, das ist echt einiges geworden, wenn ich jetzt hier so auf die Zeit gucke. Ach so, und bevor ihr geht, wollte ich euch noch sagen, dass ich mich sehr freuen würde über eine Bewertung von euch oder vielleicht auch einen Kommentar. Lasst gerne auch ein Abo da oder teilt den Podcast mit Leuten, die das auch interessieren könnte, weil mir das natürlich hilft zu wachsen und diesen Podcast auch weiterhin zu machen. Mich würde interessieren, ob ihr auch noch Ideen habt, wie man gut Geld im Norwegen-Urlaub sparen könnt, was euch vielleicht noch so aufgefallen ist oder ja, was ihr selbst vielleicht auch schon nutzt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch eine tolle Reise, wenn euch die in diesem Jahr noch bevorsteht oder jetzt ganz bald bevorsteht. Und sende euch ganz liebe Grüße aus dem hohen Norden.